Nach dem Superwahljahr 94 steht uns für 1995 ein super Gedenkjahr ins Haus. Die Franzosen kommen war der Titel eines Dokumentarfilms, den das dritte Fernsehprogramm S3 am Sonntagabend im Spätprogramm ausstrahlte. Die Sendung ließ recht deutlich erste Konturen der Ideologie erkennen, die anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 50 Jahren verbraten werden wird. In dem Dokumentarfilm tauchte die französische Armee, die die militärische Niederringung des Nationalsozialismus hier im Süden übernahm, als Horde brandschatzender, vergewaltigender Räuber auf. Augenzeugen wussten zu berichten, dass hierbei die undisziplinierten marokkanischen Soldaten die allerschlimmsten waren. Vielleicht wird man sich von offizieller Seite aus dazu durchringen, den 8. Mai 1945, an dem das Oberkommando der Wehrmacht bedingungslos kapitulierte, als Befreiung zu bezeichnen. Der Film von Sonntagabend jedenfalls sagte klipp und klar, dass das Verhalten der französischen Soldaten mit Befreiung nichts zu tun gehabt habe. Hätte nicht gegen Ende der Sendung eine Augenzeugin nebenbei darauf hingewiesen, dass Deutschland den Krieg angefangen habe und sie deshalb den Franzosen inzwischen gegenüber recht milde gestimmt sei, so hätte man ohne weiteres den Eindruck gewinnen können, die Invasion der französischen Armee sei die eigentliche Aggression gewesen, mit dem Ziel, eine französische Kulturdiktatur in Deutschland zu errichten und große Teile des Südwestens herauszulösen und Frankreich anzugliedern. Unwidersprochen konnte eine Augenzeugin sagen, sie sei sich inzwischen zwar schon recht sicher, dass auch deutsche Soldaten in besetzten Ländern vergewaltigt hätten, aber niemals in einem solchen Ausmaße. Hierbei wurde deutlich, dass es überhaupt nicht um Vergewaltigung an sich geht, die sind nämlich ohnehin nie Thema in den Medien. Vergewaltigungen wurden hier lediglich instrumentalisiert, um Deutschland als Opfer der verbrecherischen Alliierten darzustellen. Sendungen wie diese sind aber lediglich die Vorboten eines haarsträubenden Umgangs mit Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg. Im Supergedenkjahr 95 wird einiges in dieser Art auf uns zukommen. Was da im Einzelnen geplant ist, wie linke Gegenaktivitäten dazu aussehen könnten und das Ganze politisch einzuordnen ist, darüber sprachen wir heute Nachmittag mit Max Münzel, Mitarbeiter der linken antinationalen Zeitschrift Bahamas. Die Redaktion der Bahamas ist maßgebliche Mitinitiatorin der geplanten Gegenaktivitäten zum 8. Mai.
Ich denke, es wird ein großes Feiern geben, aber nicht ein Feiern über die Befreiung vom 8. Mai 1945, sondern ein Feiern darüber, dass endlich die Negativbewertung der Geschichte überwunden werden kann. Dass endlich man sich tatsächlich aus dem Schatten rausbewegt hat, dass man endlich neben Hitler treten kann, sich nicht immer von all diesen Geschichten so in der Form abgrenzen muss. Ich denke, dass von daher eben man es verbinden wird, auf der einen Seite am 7. Mai zum Beispiel eher vielleicht das Trauern, wo dann die Opfer also alle eingemust werden, wo man dann also praktisch die Vertriebenen, die Schlesier, also direkt neben den vergasten Juden eben anführen wird. Also eine ganz schreckliche Geschichte, die im Grunde ja schon alles aussagt über den Common Sense hier in diesem Land. Um dann, nachdem man diese Art von Opfer und Trauer und dergleichen mehr zelebriert hat, am 8. Mai sozusagen sich zu präsentieren, 50 Jahre danach, alles ist vorbei, wir können frei uns auf unsere Geschichte neu beziehen und entsprechend außenpolitisch, dann aber auch innenpolitisch weitermachen.
Wie die Staatselite der BRD den 8. Mai B- und verwerten wird, das wird sich im Einzelnen noch zeigen. Einige Statements von Politikern und sonstigen Personen des öffentlichen Lebens liegen aber bereits vor. In der Wochenzeitschrift Die Woche vom 30. Dezember ließen sie sich über die Frage aus, ob man den 8. Mai jetzt als Befreiung feiern oder als Niederlage bejammern müsse. Ex-Generalbundesanwalt Alexander von Stahl, der CDU-Rechtsaußen Alfred Dräger sowie die Zeit-Herausgeberin Dönhoff sprachen sich entschieden gegen ein Feiern aus.
Wer Deutschlands Niederlage 1945 leugnet, verharmlost Hitler. Dieser hatte durch seine verbrecherische Politik bewirkt, dass unsere Kriegsgegner mit seinem Regime auch Deutschland vernichten konnten. Die Folgen? Vertreibung von 14 Millionen Deutschen aus ihrer seit Jahrhunderten angestammten Heimat, wobei 2 Millionen umkamen. Abtrennung Ostdeutschlands und des Sudetenlandes von Deutschland. 45 Jahre Stalin-Diktatur in Mitteldeutschland. Fazit? Zum Feiern besteht wahrlich kein Anlass. Unsere Befreiung besteht darin, dass die Kriegsgegner von einst heute unsere Freunde sind.
Soweit Alfred Dräger von der CDU. Aber auch Ex-Generalbundesanwalt Alexander von Stahl nahm wahrlich kein Blatt vor den Mund.
Die Alliierten wollten Deutschland nicht befreien, sondern besiegen. In den Augen der Deutschen waren sie nicht die Befreier, sondern die Besatzer. Das eigene Elend und die Trauer über die Toten, die zerstörten Städte, die verlorene Heimat waren so groß, dass es nur das Gefühl des »Wir sind noch einmal davongekommen« gab. Erst allmählich wuchs das Bewusstsein um die Verbrechen, die die Nationalsozialisten im Namen des deutschen Volkes an anderen begangen hatten, sodass die Folgen des Krieges als eine gerechte Strafe, nicht aber als eine Befreiung von uns selbst begriffen werden konnten.
Dönhoff von der Zeit betrachtete die Angelegenheit ganz pragmatisch vor dem Hintergrund der Diskussion um die Anzahl der Feiertage in der BRD.
Die Frage, welcher Tag als nationaler Feiertag gefeiert werden soll, ist ausgiebig und intensiv diskutiert worden. Abschließend hat man sich darauf geeinigt, an die Stelle des 17. Juni den 3. Oktober, also den Tag der Einheit, zu setzen. Ich sehe nicht ein, warum diese Debatte jetzt wieder aufgerollt werden soll. Wenn Sie aber meinen, den 8. Mai nur einmal, also nur zum 50. Jahrestag zu feiern, dann erinnere ich Sie warnend an die endlosen Gespräche, die das Problem, einen Feiertag mehr oder weniger, entfesselt hat.
Die Statements derer, die den 8. Mai schon feiern wollen, sind meist ebenfalls von Nationalismus, in diesem Fall von gruseligstem Alternativnationalismus gezeichnet. So beispielsweise das von der Hamburger Bischöfin Jepsen.
Wir können nicht dankbar genug sein, dass die Schreckensherrschaft beendet wurde. Doch bei allem Stolz auf das Erreichte, die vergangenen 50 Jahre hätten wir besser nutzen sollen, noch intensiver Demokratie zu lernen. Vielleicht sind wir zu stark von den Siegermächten, ob im Osten zum Sozialismus oder im Westen zum Kapitalismus, beeinflusst worden. Wirtschaft und Konsum sind in unserer Gesellschaft zu überbetont. Zu viel Individualismus und zu wenig Gemeinschaftssinn bestimmen unser Leben. Ethische Werte und religiöse Fragen kommen dagegen zu kurz. Es wird Zeit, dass wir wieder mehr von Gott reden.
Ja, die Alliierten haben urdeutsche Werte wie Gemeinschaftssinn nachhaltig zerstört. Auch die Faschismusforscherin Anna E. Rosmus weiß, das Feiern des 8. Mai mit Nationalismus problemlos zu verbinden.
Da sind nicht nur 50 Jahre Frieden und Freiheit, da ist auch ein halbes Jahrhundert voller Chancen. Staaten, denen Deutschland den Krieg erklärt hat, haben uns Deutschen die Möglichkeit geboten, unsere verlorene Ehre wiederzugewinnen.
Deutsche Ehre und vor allem auch deutsche Identität stehen derzeit hoch im Kurs. Worauf sich diese deutsche Identität stützt, ob sie sich mehr auf die Bundesrepublik ab 45 oder aber auch den Nationalsozialismus stützt, dazu noch einmal Max Münzel von der Zeitschrift Bahamas.
Ja, es geht ja darum, dass man neue Identität finden will, deutsche Identität. Und dass man also praktisch das Geschichtsbewusstsein von den Gesellschaften der deutschen Nachkriegsstaaten bringen will zum Geschichtsbewusstsein einer sich epochal wiederfindenden deutschen Nation. Und da ist eben eigentlich sehr, sehr spannend, dass im Zuge der Wiedervereinigung vor einigen Jahren im Ausland immer angenommen worden ist, die neue BRD wird sich auf die alte BRD stützen und sich von da aus weiterentwickeln und alle guten Werte der letzten 40 Jahre werden jetzt also praktisch nur quantitativ verändert, weiter fortbestehen. Während hier im Land im Grunde genommen mit 89 eine völlig andere Diskussion begann, keine positive Bezugnahme auf die 40 Jahre BRD-Geschichte, die man auch in keiner Weise, also jetzt von unserer Sicht aus, verteidigen darf, sondern diese 40 Jahre wurden eben im Grunde genommen als Ausstieg aus der Geschichte plötzlich interpretiert, als Puppenhaus, als Schmach, als Wurmfortsatz, der es nicht wert ist, näher betrachtet zu werden. Das heißt, wenn man sich darauf nicht beziehen will, auf diese 40 Jahre, braucht man ja andere Ursprünge, andere historische Güter, auf denen man aufbauen will. Das hatte der Arnulf Baring ganz prägnant formuliert, als er sagte, 45 sei zu viel vom Wagen gefallen. Da müssen wir wieder einiges auflesen, was wir auch für die künftige Außenpolitik berücksichtigen wollen.
Entgegen der weit verbreiteten linken Analyse, es gehe darum, einen Schlussstrich zu ziehen und den Nationalsozialismus zu vergessen, meint Max Münzel, dass es gerade nicht darum geht zu vergessen, sondern zu sehen, was man für heute verwerten kann. Dazu ein Beispiel vom letzten Jahr.
Das krasseste Beispiel war letztes Jahr die Hochstilisierung des von Stauffenberg, der ja ein ganz klarer Vertreter des deutschen Sonderwegs war, also ganz klar ein Rassist, ganz klar ein Antisemit. Der wurde als Idol der deutschen Jugend in einer Weise präsentiert, wie also in der Form wirklich bisher noch nicht. Und ein anderes Beispiel, das sind jetzt nur Beispiele aus den staatstragenden Kreisen. Ein anderes Beispiel ist dieses Papier von Schäuble zur Europapolitik, wo er ganz deutlich macht, dass man praktisch auch andere Wege anstreben könnte, falls Frankreich nicht bedingungslos dem deutschen Wunsch nach Osterweiterung der Europäischen Union folgt.
Das läuft dann unter dem Label traditionelle Weise, unter der man Osteuropa integrieren muss.
Ja, wenn nicht sozusagen nach der deutschen Pfeife gesprungen wird in Europa, dann können die Deutschen sich auch von Europa trennen und das in der traditionellen Weise beherrschen, dieses Gebiet. Das heißt also in der alten Habsburger Konstellation. Und allein dieses Drohpotenzial als akutes Mittel der Politik einzusetzen, bedeutet ja, dass man es auch hat, dass man darüber verfügt, dass man von daher aus der Vergangenheit zu schöpfen bereit ist.
Die Diskussionen um den Mai können von daher keineswegs getrennt werden von aktuellen Entwicklungen der deutschen Außen- wie auch Innenpolitik. Das gilt auch für die Gegenaktivitäten zum 8. Mai, über die wir im Folgenden noch mit Max Münzel gesprochen haben.
Aber in diesen ganzen Prozessen von Diskussionen seit 89 und auch seit der Liga der Deutschland-Demonstration 1990 in Frankfurt, gibt es doch zumindest publizistisch und hier und da auch in Gruppenform Vertreter von einer antinationalen Position, das heißt einer Position, die sich eben die Aufgabe versucht zumindest zu stellen, die Fehler der Linken bisher und sozusagen auch die Fehler in der Betrachtung des Nationalsozialismus nicht fortzusetzen, sondern sich genauer mit diesem Land und auch dieser Volksgemeinschaft zu befassen, zu beschäftigen. Und von dieser Richtung aus ging jetzt ein Vorschlag durch die verschiedenen Gruppen und Zeitungen und Initiativen, dass man sich zum 8. Mai zu einer antinationalen Aktion, zu einer antideutschen Aktion zusammenfinden möge und über die Vorbereitung einer solchen Aktion eben auch stärker in eine gemeinsame Diskussion eintreten möge.
Du hast gesagt, ihr wollt euch anders oder intensiver und richtiger mit der Geschichte des Nationalsozialismus befassen. Das heißt, in der antinationalen Linken ja auch vor allem die überwältigende Einbindung und das Mittragen der Mehrheitsbevölkerung des Nationalsozialismus herauszustellen. Entgegen, sagen wir mal, von Analyseansätzen, wo das eine Handvoll von braunen Finsterlingen war, die dann das arme, unschuldige deutsche Volk ins Unheil geführt hat.
Richtig.
Aus dieser Überlegung heraus setzt ihr euch ja auch mit der Bombardierung Dresdens auseinander. Und da gibt es ja wohl, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, eine Menge Streit um die Frage, war so eine Bombardierung jetzt legitim oder nicht und wie hält man es mit dem Volk? Ja. Wie ist denn da der Stand der Debatte gerade bei euch?
Also um nochmal kurz auf das zurückzukommen, was du eben angeführt hattest. Im Grunde genommen ist die Frage ja nie richtig behandelt worden. Man hat sich als Linker in diesem Land eigentlich sehr gerne zufrieden gegeben mit der Dimitrov-Erklärung, der Faschismus sei eben nur etwas gewesen vom Finanzkapital und von seinen terroristischsten Fraktionen. Und das Volk war eigentlich im Wesentlichen gut, es war etwas verführt worden, aber damit kann man was anfangen. Und dieser Glaube an die deutsche Bevölkerung und an die Korrigierbarkeit, wenn man nur mit richtigen Argumenten daran tritt, diesen Glauben in Frage zu stellen, das halten wir für notwendig. Man hat es gemerkt auch an den ganzen Auswertungen der Pogrome von Hoyerswerda und von Rostock-Lichtenhagen, dass diese Debatte eben ansteht. Sind das jetzt soziale Notschreie von Menschen, die eigentlich nur nicht den richtigen Gegner gefunden haben und dann mal eben daneben treffen und sozusagen Nichtdeutsche verhauen oder verbrennen? Oder steckt dahinter mehr? Also steckt dahinter auch durchaus ein sozialer Konflikt, in dem Sinne, dass man eben durchaus sich vorstellen kann, hier dieses Land als Standort Deutschland, auch noch als Ärmster und Armer in diesem Land zu verteidigen gegen alle, die sozusagen adäquate Ansprüche von außen stellen. Und das ist schon eine ganz wichtige Frage, ob ich da ganz naiv meinem alten Traum vom sozialen Subjekt hier in der Bundesrepublik Deutschland nachhänge oder ob ich unter Umständen in Kauf nehmen muss, die Erkenntnis, dass man hier mit bestimmten Positionen, die richtig sein mögen, eine Mehrheit nicht kriegen kann. Dass man sozusagen als Minderheit arbeiten muss. und das führt dann auch zu Konsequenzen hinsichtlich der Ausrichtung einer solchen Aktion zum 8. Mai.
Vor allem aber sorgt diese Position für eine Menge Streit im Hinblick auf Dresden, wo sich im Februar zum 50. Mal die Bombardierung der Stadt jährt. Auf einem Vorbereitungstreffen zur Aktion in Berlin am 8. Mai und in Dresden im Februar gab es darum eine heftige Kontroverse.
Eine der schärfsten Kontroversen betraf eben die Frage Bomber Harris. So. Ne, ist also praktisch, das war ein Stichwort, wo einige also regelrecht aufstanden, ihre Mützen in den Staub schmissen und also richtig aufgeregt waren, weil man nicht zulassen darf, dass die Angriffe eines Bomberherres in irgendeiner Weise in Schutz genommen werden. Und da war eben, das war mein persönlicher Eindruck, schon so etwas da wie eine ganz spontane Solidarisierung mit diesem deutschen Volk, an das man ja irgendwie glaubt als Linker, weil man mit der Mehrheit gerne Veränderung erreichen will. Und man muss einfach sich ganz krass die Frage stellen, auf wessen Seite man dann steht. Von den Opfern des Nationalsozialismus wurden die Bombardierungen, das ist vielfach belegt, auch in den Tagebüchern der Anne Frank, herbeigesehnt. Je mehr, desto besser. Je drastischer, je massiver, desto eher vielleicht die Befreiung vom Nationalsozialismus. Man muss sich entscheiden, auf welcher Seite man da Partei ergreift.